Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben erworben. Ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Heute geht es um Borussia Dortmund vor dem Champions League Auftakt 2024-25 mit neuem Modus, erklärt ein Aktienanalyst seinen Bewertungsansatz, denn die Borussia Dortmund ist natürlich börsennotiert, BVB. Mein Gast ist Philipp Sennewald, der ist Equity Analyst bei New Ways in Hamburg. Borussia Dortmund, das Unternehmen und der Fußballclub ist seit 2000 an der Börse notiert. Bis jetzt nicht die rühmlichste Story, kann man sagen. Aber ihr macht tolles Research. Du hast in der Vorwoche vor wenigen Tagen, sagen wir so, ein Update geliefert. Kursziel 5,50. Die Aktie steht bei circa 3,70 momentan. Und ich möchte mit dir jetzt darüber sprechen, was es als Besonderheit hat, einen Fußballclub im Research quasi zu betreuen. Und ja, sprechen wir mal kurz drüber. Fußballclub ist ja leider in unseren Breitengraden nicht so stark gelistet. Eine Faszination für mich als Sportfan ist natürlich dabei. Was macht für dich der Case Borussia Dortmund im Besonderen aus und was ist das Spannende dran?
Ja, du sagst es schon ganz richtig. Es ist definitiv was Besonderes, einen Fußballclub zu covern. Natürlich, wie bei allen anderen Unternehmen, kommt es darauf an, dass man die zukünftigen Zahlungsströme möglichst gut prognostizieren kann. Der Faktor, der bei Borussia Dortmund natürlich dazu kommt, ist so ein bisschen der Zufall, der beim Fußball auch eine große Rolle spielt. Also man muss am Anfang der Saison, man kann das natürlich dann auch unter der Saison aktualisieren, aber möglichst gut vorhersagen können, wo wird Borussia Dortmund am Ende des Jahres stehen, zum einen in der Tabelle in der Bundesliga. Mhm. Im DFB-Pokal, was finanziell nicht ganz so wichtig ist, aber auch einen gewissen Einfluss hat, wenn man dort reinkommt. Aber natürlich auch, und da ist nachher das große Geld zu holen, das hat man auch im letzten Jahr gesehen, was der BVB über die Champions League eingenommen hat. Da ist es dann natürlich ja schwerer vorherzusagen. Wir haben immer so ein Base-Case drin, dass der BVB das Achtelfinale erreicht. Das heißt immer, zumindest in den letzten Jahren, weil es aus unserer Sicht realistisch erschien und so auch dieses Jahr. Aber wir haben es natürlich auch jetzt am ersten Spieltag, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da hat der BVB gespielt gegen die Eintracht aus Frankfurt und das war lange ein recht umkämpftes Spiel. Die Eintracht, glaube ich, sogar ein bisschen Oberwasser gehabt in der ersten Halbzeit und dann kommt es, glaube ich, zur 70. Minute und die Eintracht hat die Riesenchance, freies Tor mit 1-0 in Führung zu gehen. Macht es nicht, der Ball geht rüber und im Gegenzug fällt das 1-0 für Borussia Dortmund und Borussia Dortmund gewinnt das Spiel am Ende 2-0. Und das ist, was ich damit meine, mit diesem Faktor Zufall. Da kommt es natürlich dann auch nachher in der Champions League drauf an, wenn du beispielsweise ein K.O.-Spiel hast. Da können solche Dinge natürlich entscheidend sein. Und deswegen macht es das zeitweise etwas schwieriger, natürlich auch vorherzusagen.
Ganz klar. Du hast ein Kursziel formuliert, wirst das ausgerechnet haben und hast auch ein Base-Szenario angenommen für sportliches Weiterkommen. Achtelfinale, wenn ich es richtig verstanden habe, also die Runde der 16 in der Champions League und ich nehme an, in der Meisterschaft schon die Champions League Qualifikation, oder?
Definitiv. Also zunächst mal zur Meisterschaft, da gehe ich schon stark davon aus, dass der BVB unter die Top 4 kommen sollte. Ich sehe Teams wie Bayer Leverkusen, auch wenn sie jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder verloren haben, ganz klar vor dem BVB. Auch die Bayern müssten am Ende stärker aufgestellt sein, auch wenn es dann auch ein bisschen ruckelt zu Beginn der Saison. Mit Leipzig sehe ich sie ungefähr auf Augenhöhe. Deswegen glaube ich, dass die beiden Teams am Ende Plätze 3 und 4 unter sich ausmachen werden und demnach der BVB sich dann auch wieder für die Champions League qualifiziert. In der Champions League, du hattest es eingangs gesagt, war jetzt auch die Auslosung am letzten Donnerstag gewesen, wie ich finde, das natürlich mit Real Madrid auswärts, wird eine schwierige Aufgabe für den BVB. Barcelona zu Hause, sehe ich sie nicht chancenlos, aber die restlichen 6 Gegner sollte der BVB klarer Favorit sein. Von daher gehe ich auch in diesem Jahr davon aus, dass sie möglicherweise sogar direkt als einer der ersten 8 Platzierten im neuen Modus ins Achtelfinale einziehen werden.
Sturm Graz aus Österreich, möchte ich erwähnen, ist hier dabei unter den Gegnern von Borussia Dortmund und sicherlich klarer Außenseiter. Der Modus neu versus Modus alt. Ist das für die Equity Story positiv zu sehen, neutral oder negativ?
Grundsätzlich schon positiv zu sehen. Du hast natürlich als Basis erstmal mehr Gruppenspiele. Vielleicht kurz zur Erklärung, der Modus wurde bis zum letzten Jahr gespielt, dass man 8 Gruppen hatte, a 4 Teams, also 3 Gegner gegen jeden Gegner wurde 2-mal gespielt. Also hatte man 6 Gruppenspiele. Im neuen Modus gibt es ein geschlossenes Ligasystem, also eine Tabelle für alle Teams. Und jedes Team spielt gegen 8 verschiedene Gegner, hat also schon mal 2 Gruppenspiele mehr. Dazu kommt, dass es als Neuerung auch eine Zwischenrunde vor dem Achtelfinale gibt. Ich hatte es gerade erwähnt, die ersten 8 Teams in dieser gemeinsamen Tabelle, die gehen direkt ins Achtelfinale vor. Die Plätze 9 bis 24 spielen dann in so einem, ich würde es Playoff nennen, dann noch die weiteren Achtelfinale-Teilnehmer aus. Sollte man da runterkommen, gibt es zwar keinen extra Bonus, das gleicht sich dann aus. Aber man hat natürlich die extra Einnahmen aus den Heimspielen in Form von Ticketing oder auch sicherlich ein Merchandise.
Ja, ich höre ja viele Börse-Podcasts aus Deutschland auch und viele Sport-Podcasts auch. Und da war der Finalgegner Real Madrid hat gewonnen im Vorjahr, die Borussia aus Dortmund. Und die beiden prallen jetzt wieder aufeinander. Und im Vorjahr gab es ja diese Bellingham-Geschichte aus einer alten Transfervereinbarung, dass es sogar bei einer Niederlage nicht schlecht gelaufen ist irgendwie. Aber hast du da noch Memories dazu?
Genau, also das ist natürlich immer so eine spannende Sache bei Transfers im Fußball. Man liest da immer von kolportierten Ablösesummen und dann gibt es immer eine Doppelablösesumme und einen Maximalbetrag. Und mit diesem Maximalbetrag, das sind dann Bonusvereinbarungen, die dann geschlossen werden, beispielsweise wenn der Spieler mindestens 25 Liga-Einsätze, mindestens 20 Tore, mindestens so und so viele Assists macht, aber auch Teamerfolge spielen da eine Rolle. Und zwar, wenn es beispielsweise das betreffende Team oder das aufnehmende Team des Spielers schafft, die Champions League oder die Meisterschaft oder den nationalen Pokal zu gewinnen. Und dem Unternehmen nach, genaue Vertragsdetails haben wir da natürlich nicht, aber wie man es so in den Medien lesen konnte, gab es so eine Klausel auch in dem Vertrag von Jude Bellingham, sodass der BVB mit dieser Finalteilnahme, dadurch, dass Real Madrid die Champions League gewonnen hat, da nochmal einen solchen Bonus kassiert hat, der dem Vernehmen nach ungefähr ausgeglichen war mit der Prämie, die sie dann bekommen hätten, hätten sie dieses Finale noch bekommen. Dazu muss man sagen, sie hätten zusätzlich zum Finale natürlich auch noch dann im europäischen Supercup gespielt, da hätte es auch noch ein bisschen extra Geld gegeben, wenn sie den gewonnen hätten, auch noch ein bisschen mehr. Von daher weiß man nicht genau, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen mehr gewesen wäre, aber definitiv eine interessante Geschichte, auch ein interessantes Abbild des aktuellen Transferwahnsinns, würde ich mal sagen, im europäischen Spitzenfußball.
Wir haben eingangs über Research gesprochen, zum Beispiel die Österreicher, S-Immo, UBM und so weiter. Fußball, da höre ich jetzt in unserem direkten Gespräch raus, da muss man schon auch ein echter Fan sein, um da mitreden zu können. Ich glaube, lernen kann man das als Analyst nicht so leicht, was du gerade gesagt hast, oder? Da muss man schon Fan sein. Jetzt nicht von dem Verein, aber von der Sportart.
Man muss, also es ist definitiv von Vorteil. Ich sag mal so, man kommt wahrscheinlich auch nicht an die Coverage, wenn man nicht einschlägiger Fußballfan ist. So war es zumindest bei mir damals, als mein Vorgänger dann das Unternehmen verließ, war relativ schnell klar, dass ich das übernehmen würde. Es ist einfach sehr komplex. Wir haben gerade über die Transfers gesprochen, aber auch beispielsweise die TV-Geldverteilung. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Champions League ist sehr lukrativ, aber wie sich das dann zusammenstellt über Startprämien, über den TV-Pool und über die Siegprämien für die einzelnen Spiele, das ist schon sehr komplex und da braucht man schon ein gutes Verständnis für die Dynamiken im Fußball, meiner Meinung nach.
Dann kommen wir ein bisschen zu anderen Faktoren, die eine Bewertung von einem Fußballclub ausmachen. Zum einen natürlich die Geschichte am Transfermarkt. In deinem Research steht, dass Borussia Dortmund als Scout and Development Verein gilt, sprich gute Weiterverkäufe schafft, wie das auch unser Red Bull Salzburg sehr gut kann oder Benfica Lissabon oder zum Beispiel Ajax Amsterdam. Das ist natürlich ein Faktor dann auch, dass das Stadion so riesig ist mit Fassungsvermögen, 81.000 Plätzen und dieses Gelb-Schwarz-Merchandising, glaube ich, auch nicht so schlecht funktioniert. Wie siehst du das? Viele Punkte auf einmal.
Ja. Ich versuche die Punkte mal einzeln abzugehen. Also zum Merchandising, klar, also das ist schon enorm. Ich habe jetzt am Anfang der Saison erlebt im DFB-Pokal, da hat der BVB hier in Hamburg gegen Phoenix Lübeck gespielt. Da war ich im Stadion gewesen Und dort zu sehen, welche Anziehungskraft dieser Verein hat. Die Südkurve im Hamburger Volksparkstadion war wirklich quasi verwandelt in die Südkurve Dortmund. Also es ist schon wirklich, wirklich faszinierend, wie viele Leute dieser Verein auch außerhalb des Ruhrpotts anzieht. Beispielsweise auch letztes Jahr, das kam jetzt in der Analystenkonferenz auch raus, hatte man ein Sondertrikot rausgebracht und dieses Sondertrikot hatte allein durch die Verkäufe auch einen signifikanten Effekt dann wieder aufs Ergebnis, das vorher nicht so erwartet worden war. Also Merchandising definitiv ein Faktor und auch ein Faktor, der natürlich mit dem Erfolg weiter ansteht. Insofern ein Team in der Champions League weiter vorkommt, kommt da natürlich auch das Interesse aus dem Ausland verstärkt.
Ganz hinzu. Klar.
Sag mir nochmal vielleicht
die anderen Stadion mit 81.000 ja. Plätzen.
Genau, ist natürlich ein Riesenasset. Also du hast mit 81.000 Signal Iduna Park das größte Stadion, das mit Abstand größte Stadion in Deutschland. Ich glaube, auf Platz 2 kommt dann die Allianz Arena mit 75.000. Und allein diese gelbe Wand auf der Südtribüne, die du hast mit, ich glaube, 25.000 Stehplätzen, das ist natürlich enorm und gibt dir natürlich ganz andere Möglichkeiten als Vereine. Nehmen wir zum Beispiel Bayer Leverkusen gut, die haben natürlich mit der Bayer AG im Hintergrund auch wieder einen kleinen Wettbewerbsvorteil, aber die haben spielen super Fußball, aber haben ein Stadion von 30.000 Zuschauer Fassungsvermögen und das ist dann an dem Punkt gedeckelt. Da kannst du natürlich mit Preiserhöhung immer ein bisschen arbeiten, aber es ist auch sehr schwierig und delikat im Fußball. Von daher, das Stadion ist dort definitiv ein großer Vorteil für die Borussia.
Jetzt muss ich, du hast Bayer erwähnt, bei Leverkusen, jetzt muss ich Rheinmetall ins Spiel bringen. Das ist ja zum Teil Fanwiderstand, aber ein Analyst findet das natürlich sehr positiv, wenn da Cash-In kommt durch einen starken Brand, oder?
Mit Sicherheit. Da muss man natürlich unterscheiden zwischen der Fansicht und der Analystensicht. Als Analyst ist das natürlich super für den BVB. Über die Säule hatten wir noch gar nicht gesprochen, was natürlich auch eine große Umsatzsäule ist das Sponsoring. Und da, wie man lesen kann, ist der Rheinmetall-Deal für den Umfang, den er auch bietet, für Rheinmetall sehr, sehr lukrativ für den BVB. Ja. Aus Fansicht ist es mit Sicherheit zum Teil nachzuvollziehen. Man weiß, die Ultras, die begehren dann natürlich auch gerne auf. Man hat jetzt auch gesehen im Heimspiel gegen die Eintracht, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit dann auch protestiert wurde im stillen Protest. Muss man sicherlich auch darauf eingehen und dann in den Dialog gehen. Aber grundsätzlich ist das für den Verein eine sehr wichtige Partnerschaft, meiner Meinung nach.
Bleibt noch der Status Ausbildungsclub, du hast es genannt, Scout Development.
Genau, also du hattest auch ein paar andere Vereine genannt, bei denen es in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Der BVB ist, würde ich sagen, ein Paradebeispiel für dieses Scout and Develop-Prinzip. Man kann sagen, wenn das einmal funktioniert, dass man Spieler günstig einkauft, Inlandsfehler für das Zehnfache weiterverkauft, dass das durchaus mit Glück zu tun haben kann. Beim BVB hat das absolutes System. Man schaut sich allein an Dembélé, Sancho,
Bellingham. Ich muss dich kurz unterbrechen. Dembélé war ich 1,5 Stunden am Laufband, weil die NTV-Live-Übertragung der Pressekonferenz, ob der Transfer jetzt klappt oder nicht, mit. Ich war damals long auf die Aktie, also in der Hoffnung, das geht durch. Und ich habe mir gedacht, ich laufe jetzt, bis diese Pressekonferenz vorbei ist. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber das war ein Megafaktor für die Aktie damals. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
Kein Problem. Nee, also absolut. Natürlich, das ist natürlich immer wichtig, wenn du da solche Margen drauf machen kannst. Bei Bellingham, ich glaube, der wurde, ich meine, es waren 20 Millionen eingekauft damals aus Birmingham und dann verkaufst du ihn für über 100 Millionen weiter an Real Madrid. Bei Dembélé war es ähnlich, der auch für über 100 Millionen dann nach Barcelona ging, Aubameyang für über 60 Millionen an Arsenal weiterverkauft. Und man kann mehr und mehr Beispiele dazu nennen. Also der BVB hat da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Scouting-Abteilung, die auch durch verschiedene Wechsel, die dann stattgefunden haben, Nislintat, der damals sehr, sehr wichtig war, der jetzt auch wieder da ist, zwischendurch gegangen ist, das hat dem allen keinen Abbruch getan. Der BVB hat einfach eine sehr gute Grundstruktur in seinem Scouting, junge, gute Talente zu sichten. Und was der Vorteil am BVB ist, sie sind nicht der FC Bayern, sie sind nicht Real Madrid. Sie schaffen es dann auch, diese Talente wirklich im Spielbetrieb sofort einzubinden und sie zu Stammspielern zu machen, sodass sie dann auch entsprechend ihren Wert noch schneller steigern.
Komme ich noch zu einem klassischen Punkt, der im Equity Research natürlich wichtig ist, eine börsennotierte Peer Group. Welche Unternehmen schaust du dir da als Vergleichsgruppe an, um letztendlich auch zu diesem Kursziel von 5,50 zu kommen?
Also grundsätzlich basiert unser Kursziel auf einem Discounted Cashflow-Modell, aber man versucht das natürlich immer zu validieren mit alternativen Bewertungsformen. Form. Da zählt die Peer Group natürlich dazu. Was man sich anschauen kann, ist beispielsweise Manchester United, Ajax Amsterdam, hattest du genannt, schon beim Scout and Develop, die sind auch an der Börse. Juventus Turin ist an der Börse, Olympique Lyon aus Frankreich ist an der Börse. Du hast in Dänemark zwei Vereine, die an der Börse gelistet sind, Portugal ebenso. Es ist allerdings auch teilweise schwierig, diese Unternehmen auch mit dem BVB zu vergleichen, weil du natürlich auch in Deutschland mit der 50+1-Regelung schon einen gewissen Wettbewerbsnachteil auch für den BVB hast, der möglicherweise auch eine leicht geringere Bewertung im Vergleich zur Peer Group rechtfertigt. Aber die eben genannten, das sind so die die Unternehmen, die ich da in meiner Peer Group drin habe, wo ich dann schaue, passt es ungefähr oder passt es nicht, um dann mein DCF-Ergebnis zu bestätigen.
Hilf uns noch kurz mit der 50+1-Regelung bitte noch in der genaueren Erklärung.
Genau, ich mache es ganz einfach. Also in Deutschland ist es so, dass kein externer Investor mehr als 50%, also die Stimmmehrheit, an einem Fußballclub halten darf. Mhm. Das ist in anderen Ländern anders. Wir kennen das aus der Premier League, dass dann Scheich Mansour Manchester City kauft in Paris, dass der katarische Staatsfonds Paris Saint-Germain kauft. Ich glaube, in Italien hast du mittlerweile mehrere chinesische Eigentümer von Inter Mailand, AC Mailand. Das ist einfach in Deutschland so nicht möglich und lindert somit teilweise sicherlich auch die Möglichkeiten, weil es gäbe sicherlich Interessenten auch an einem Verein wie nicht nur die Borussia Dortmund, sondern auch an anderen Bundesligisten.
Gab man Rumors, dass andere Bundesliga-Clubs auch an die Börse wollen? Bitte keinen Namen nennen.
Es gibt immer mal wieder Gerüchte, wie man diesbezüglich hört. Wir haben ja tatsächlich einen zweiten Fußballverein in Deutschland, der auch an der Börse ist, allerdings nicht als Peer Group dient. Das ist die Spielvereinigung Unterhaching aus der Nähe von München.
Auch legendär.
Die aktuell. Ja, die haben damals die Bayern zum Meister gemacht. Leverkusen-Fans werden sich nicht gerne erinnern an das Eigentum von Michael Ballack. die sind tatsächlich an der Börse. Nein, es gibt natürlich immer mal wieder Gedanken hierzu. Auch einige Sachen, die wir mitbekommen, aber derzeit tatsächlich nichts Konkretes, was wir hier wissen.
Wir haben vor allem 15 Minuten über eine Barabfindung bei der Isimo gesprochen. In Österreich braucht man IPOs. Ich hoffe, Red Bull entscheidet sich vielleicht für einen Börsegang der Fußballsparte. Das wäre doch auch spannend zum Researchen für dich, oder? Nehme ich an.
Definitiv. Du hast natürlich bei Red Bull auch nochmal das Besondere, dass du da so eine Multi-Club-Ownership hast, was jetzt auch immer mehr kommt. Also Bayern München macht es beispielsweise auch, dass sie Vereine kaufen. In Afrika, Südamerika, du hast im Konstrukt Red Bull, hast du Salzburg, der so an Nummer 2 steht, dann hast du Leipzig in Deutschland, was so das Flagship.
New York natürlich, ja.
New York Liefering in Österreich selbst als Farmteam. Mhm. Ich glaube Red Bull Bragantino in Brasilien. Das gibt dir natürlich dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten im Scouting. Und man sieht ja auch immer wieder, welche Spieler von Liefering nach Salzburg gehen, da dann weiter ausgebildet werden und dann den Schritt nach Salzburg machen. Man denkt an Dominik Schoboschlein, Navi Keita.
Erling Haaland, ne? Um Dortmund Erling, genau, wieder reinbringen. Erling Haaland ist vielleicht das beste Beispiel für diese Durchgängigkeit.
Da war ich tatsächlich sehr überrascht, dass der damals zu Dortmund gekommen ist. Also das war natürlich auch wieder ein Beispiel, was wir vorhin gar nicht genannt haben. Die 20 Millionen, glaube ich, damals aus Salzburg gekommen. Ich glaube, 2 Jahre später für 60, 65 Millionen an Manchester City weiterverkauft. Ein Wahnsinnsspieler, der damals auch schon mir in Salzburg aufgefallen ist, der in der Champions League auch ordentlich gescored hat, damals schon für Salzburg.
Ja, ich glaube, der ist bereits in Salzburg ganz Europa aufgefallen. Und ja, diese Stories, die sind ähnlich. Als Österreicher denkt man natürlich ein bisschen klein, aber Red Bull, das wäre ein Traum mit dem Fußballverein. Und du bist ja schon gut vorbereitet drauf. Also einen Researcher hätten wir auch schon. Philipp, ich habe überzogen in diesem Podcast, weil es mir so viel Spaß macht von der Zeit her. Ja, das war diese Folge und ich freue mich auf eine wahnsinnig geile Champions League Gruppenphase, die in Wahrheit keine Gruppenphase ist, sondern eine Europa League aus dem Hintertürtel ist. Aber leibernde Spiele sind programmiert. Tschüss und Baba. Podcast.